Liebe Gemeinde, Sie war ein ungewöhnliches Kind, Caroline. Sie war 6 Jahre alt. Sie war ein Einzelkind. Die Mutter könnte kein andere Kinder kriegen. Das hat mehrere Ärzte ihr gesagt. Und diese Caroline zu ihr 60. Geburtstag hat gesagt, ich will mit Jesus meinen Geburtstag feiern. Sie ging in die Kinderkirche. 2 Tage danach ist sie überfahren worden und ist tot. Die Mutter war total außer sich. Ich habe nie einen Mensch gesehen, der total unbeherrscht war. Die Frau hat geschrien, sie hat geweint, sie könnte es nicht tragen. Und sie kam zu mir. Ich könnte nicht mit ihr reden. Jedes Mal, dass ich redete, sie fing an zu weinen. Das war ihr Leben verloren für sie. Das war ihr Leben. Und ich habe überlegt, ja, was für einen Text kann ich nehmen? Wie kann ich diese Frau trösten? Sie ist total unansprechbar. Und ich habe viel gebetet und dann kam ich auf den richtigen Text. Und wir gingen zum Grab, damals haben wir keine Aussägenhalle. Wir gingen zum Grab und sie war total außer sich. Und ich habe gesagt, Weib, weine nicht, dein Tochter ist nicht tot, sie schläft nur. Sie ist erschreckt. Und sie hat aufgehört zu weinen und ich las ihr das Text. Es ist sehr kalt, können jemand die Türe zumachen hier? Ich las ihr den Text über Jairus' Tochter und Jesus hat gesagt, sie war tot, sie schläft nur, für Jesus ist Tod nur eine Schlaf, auf wen man auferweckt wird. Und dann habe ich etwas getan, der sehr gewagt ist und das müssen wir. Wir müssen Dinge sehr gewagt sagen, nicht sagen, was man sagen soll, das sagt überhaupt nicht. Ich habe der Frau gesagt, und ich habe viel darüber gebetet, ich weiß, warum ihre Tochter tot ist. Und dann hat sie mich sehr angeschaut. Ich habe gesagt, mir ist klar geworden, dass Jesus liebt ihre Tochter und er hat sie genommen, weil sie weg vom Glauben fallen würde. Und er hat sie zu sein Reich genommen, weil er weist alles in voraus und er wollte sie als Gläubige bei sich haben. Ich habe gesagt, ich weiß psychologisch, das ist absolut unmöglich für sie zu akzeptieren. Aber ich frage sie, wollen sie lieber, dass ihre Tochter bei Gott ist und ewig bei ihnen ist oder dass ihre Tochter bei ihr bleiben und wie alle gute Töchter und vor allem denen, die besonders geliebt sind, wie ich war als Kind, sich trennen von ihren Eltern und gehen ihre eigene Wege. Sie müssen sich selbst ihre eigene Wege gehen. Die ist nicht dein Haben gut, die ist Gottes Haben gut. Was wollen Sie lieber? Und ich habe gesagt, ich weiß psychologisch, können Sie das, meine Meinung, nicht akzeptieren. Aber ich sage Sie mit absoluter Sicherheit, ich weiß das. Und dann kommt die Erweis, das, was ich sagte, wahr ist. Diese Frau hat 2 Kinder gekriegt. Sie war nicht in die Lage, haben Frauenärzte gesagt, noch Kinder zu kriegen. Sie hat 2 Kinder gekriegt als 2 Zeugen, wie es in der Bibel steht, dass man braucht 2 Zeugen, um Wahrheit zu bestätigen. Und dann war es klar, das, was sie gesagt hat, kam nicht von mir, sondern kam von Gott. Hier ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, ein tragischer Fall, wo eine Erklärung warum ist. Ich gebe euch ein anderes Beispiel und das hat mit meinem Volk zu tun. Was soll man sagen über ein Volk, die in Deutschland so viel gegeben hat? Ich weiß nicht, ob Sie wissen. Ich war in Göttingen bei einem Vortrag und da war eine Ausstellung über Nobelpreisträger. Und da habe ich gelesen, 1/3 der deutschen Nobelpreisträger bis zum Dritten Reich waren Juden. Wissen Sie, was für Prozent die deutsche Bevölkerung Juden war? Weniger als 1%. Und das nennt man dann ein minderwertiges Volk. In alle zentrale Bereiche haben die Juden, nicht nur in Finanzen, das ist eine Verleumdung, in alle zentrale Bereiche unter die großen Dirigenten und die größten Schauspieler und in allen Bereichen, Physik, Mathematik, Sie nennen das, haben Juden eine zentrale Rolle hier gespielt. Und dann hören wir, dass wir ein minderwertiges Volk und die deutschen Juden waren national. Sie haben gesagt, wie kann dieser Mann was gegen uns tun, dieser Österreicher? Wir sind Deutsche und viele haben geweigert auszuwandern, auch wenn sie wüssten, dass es gefährlich sein könnte. Wir sind Deutsche. Ich habe nie so gute Deutsche getroffen wie unter den Juden, die in Amerika, die klug genug waren, auszuwandern, bevor es zu spät war. Und dann kommen wir und werden wie Vieh behandelt in Wagen. Und das ist Jesus, das ist Paulus, das ist Petrus, Maria, die sind alle Juden und die Kirche hat sicher gab Widerstand, aber das war schweigend von viel akzeptiert, auch in die Kirche. Wir haben unser eigener Herr umgebracht und unser ganzer Glaube, denn alle zentrale Gestalt, fast alle sind Juden. Das ist die Bibel zu verbrennen, das ist nicht anders als das und Jesus zu verneinen. Und dann erleben wir einen erbarmungslosen Tod. Aber es gab Rabbiner, die klug waren und in Schrift bewandert. Und sie haben gewusst, dass Israel ein schreckliches Leiden erleben würde. Die schrecklichste in unserer Geschichte, schlimmer als unter der Pharao, schlimmer als unter Nebukadnezar und die Babylonier, schlimmer als unter den Römern. Und in dieser schlimmen Verfolgung werden wir zurück nach Israel kommen. Und dann wird unser Erlöser, der Messias, zu uns kommen. Und viel jüdische Gläubige starb in Konzentrationslager mit der Erkenntnis über unser Tod wird Israel wieder aufgebaut und dann wird der Messias kommen, wie das verheißen war. Und genau das ist passiert, genau 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs, Mai 1945, 3 Jahre ist die vormessianische Stadt Israel gegründet, Mai 1948, genau 3 Jahre. Und als ob das nicht genug, ein Zehnter, wie die Propheten, 6 Propheten sagen, ein Zehnter wird gerettet. 6 Millionen sind vergast und 600.000 gründen die vormessianische Stadt Israel. Das zu verleugnen, ist zu verleugnen Gottes historischer Heilsweg. Das ist natürlich kein Trost für die schreckliche Erfahrung, die wir gehabt haben. Aber es ist ein historischer Trost. Die Kenntnis, jetzt ist der Weg der wahre Zukunft für uns und für die Menschheit angebahnt werden. Hier gibt Antworten, auch wenn die sehr schwere Antworten sind. Aber in vielen Fragen gibt keine Antwort. Wie gehe ich mit diesem Thema um? Ich stelle die Sache auf den Kopf. Haben wir Recht, Gnade zu bekommen? Und die Antwort ist absolut nein, nein, nein. Wir sollen alle umgebracht sein, nach menschlichem Verständnis, nach biblischem Verständnis. Denn was für eine Geschichte haben wir hinter uns? Schauen wir, wie diese Geschichte der Urgeschichte, 1. Mose 3 bis 1. Mose 11, über den habe ich ein Buch geschrieben, die Urgeschichte, wiederholt sich in moderner Zeit. Wir haben alle die Gericht verdient und nicht den Gnade verdient. Die Frage ist für mich nicht, warum erlaubt Gott Böse, sondern warum ist Gott gnädig? Er hat kein Recht dazu. Er hat kein juristisches Recht, er hat kein menschliches Recht. Und was tut der Mensch? Der Mensch hat alles, was er haben will. Und Gott gibt Grenzen. Baum des Lebens und Baum des Erkenntnis, weil Leben gehört Gott und Erkenntnis gehört Gott. Er ist die Weisheit und der Mensch übertritt beide Grenzen. Und was ist die Strafe? Dann kommt Brudermord, Kain und Abel. Und so hat der große Papst, der Vorläufer von dieses, ein Bruder von mir als Gläubiger, gesagt im Sterben, vergib uns Kain, wir haben unser Bruder, die Juden, Abel, umgebracht durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dann gibt der Sintflut, eine ganze Gesellschaft, Weinweibergesang in Aufruhr gegen Gott, nicht besser als unsere Gesellschaft heute. Und dann gibt es Engelehe, Kontakt mit oben ungesetzlich und unerlaubter Kontakt. Das ist der Kult, die sehr verbreitet ist in unserer Zeit. Und dann gibt die Ende dieser Zeit, der Babelsturm, der Glaube an Technologie. Und wie ist es in unserer Zeit? Niemand mehr glaubt seit der Ersten Weltkrieg und sicherlich nach Auschwitz, die Straflage in Sibirien, niemand glaubt an den Mensch. Wir glauben an Technologie. Wir glauben an Fortschritte und die machen rasende Fortschritte technologisch, bis der Babelturm zerstört ist. Und das kommt bald. Niemand weiß Tag oder Stunde. Der Mensch glaubt nicht an den Mensch, denn der Mensch ist nicht evolutionär höher geworden, sondern eher niedrig und bestialischer. Überall. Und wir sehen das in unserer Gesellschaft. Warum will Gott Gnade geben, so eine Gesellschaft, in wen die Urmenschen versagen, in wen Israel versagt am Kreuz, kreuzige ihn, in wen mein Volk versagt, und die Jungen, waren sie besser? Die hauen ab vom Kreuz, die Jungen, unsere Vorbilder, die alle hauen ab vom Kreuz, nur Johannes ist da, ohne Glaubensbekenntnis, sondern nur aus Liebe und Pflicht. Der sollte uns alles erlöschen. Das ist, was wir verdient, Juden, Christen, alle. Warum ist er gnädig? Das ist die Frage. Nicht warum erlaubt er Böse, sondern warum ist das so? Und schauen wir unsere Gesellschaft heute mit Ehebruch an der Tagesordnung, Pornografie total verbreitet, Selbstbefriedigung anstelle von Liebe, Abtreibung links und rechts, die Zerstörung der Familie, die neue Definition einer Familie in Homosexualität, das war die Zeichen der untergehenden Römischen Reich in Dekadenz. Soll Gott uns gnädig sein? So sind wir. Wir sind nicht da, Gott in Frage zu stellen, er ist da, uns in Frage zu stellen. Schaue, Mensch, wie es wirklich ist. Aber wer sagt uns das? Ein paar mutige Pfarrer, aber wenig. Meine erste Antwort, und ich gebe 7 Antworten, und die Antworten gehen alle ineinander. Die sind nicht so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die gehen ineinander, aber die sind trotzdem 7 Antworten. Gott hat kein Recht, gnädig zu sein. Und Recht? Wer ist verantwortlich für seinen Tod, rechtlich gesehen? Bei einem Vortrag, den ich hielt in Hessen, war die höchste Landesrichter, saß neben mir zu meinem Vortrag. Und ich habe gesagt, Sie sind ein hoher Richter. Wer ist verantwortlich juristisch für den Tod Jesu? Er sagt, ich. Wer entscheidet über den Tod? Die höchste Gerichtsordnung, die die Welt je gesehen hat, hat entschieden, dass Jesus gekreuzigt war. Das jüdische heilige Gesetz, ausgelegt von Profis, die Schriftgelehrten Pharisäer, und das römische Gesetz, die bis heute eine zentrale Rolle in die Gesetzgebung, sogar in New Orleans spielt, das in die römische und auch in unsere Gesetzgebung. Ich komme aus einer juristischen Familie, kenne mich gut aus hier. Wir sagen mit Pontius Pilatus, kreuzige ihn. Pontius Pilatus teilt die Juden. Wollt ihr diesen Jesus, der sich Judenkönig nennt, und damit ist es Teilung des jüdischen Volkes, der sich Judenkönig nennt. Und die sagen, kreuzige ihn. Wir haben keinen König, außer der Kaiser. Und die, die an ihn glauben, die alle Juden auch waren, er teilt in beste römische Sache. Und dann wäscht er seine Hände frei und versucht, Jesus freizusetzen. Er weiß, er kann das nicht tun. Die zweite höchste juristische Möglichkeiten, die wir entwickelt durch die Geschichte der Menschheit, haben Gott am Kreuz genagelt. Das jüdische heilige Gesetz und das römische Gesetz geben. Warum ist Gott gnädig? Er hat kein Recht dazu. Kein Recht dazu. Zweitens, ich bin promovierter Historiker. Ich werde längst Professor für neuere Geschichte. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat Gott Geschichte erlaubt? Geschichte fängt nicht mit Schöpfung an. Geschichte hat ein Telos, das ist Tod. Geschichte fängt mit Sündenfall an. 1. Mose 3. Warum hat Gott erlaubt, dass Satan im Garten zu kommen? Er hat es erlaubt. Gott weiß alles, er sieht alles. Warum erlaubt er, dass Satan, und er weiß, dass Satan stärker ist als wir, er ist in uns selber, warum erlaubt er im Garten, dass wir verfallen? Warum tut er das? Warum erlaubt er Geschichte? Und das ist eine sehr faszinierende Frage, die ständig Theologen interessiert, aber immer in falscher Art und Weise. Gibt Freiheit oder gibt keine Freiheit? Ist alles vorgesetzt von Gott oder haben wir freie Wille? Und die Antwort ist sehr babyleicht, aber die Theologen machen Dinge nicht babyleicht. Es gibt zwei Niveau, zwei Ebenen. Gott sieht und weiß alles und wir haben Freiheit, weil wir wissen nicht, was Gott sieht und weiß. Er gibt uns die Freiheit. Ich kann nicht sagen, Gott, ich töte jemanden, den ich nicht mögen und sage, Gott hat das vorausgesehen. So geht es nicht. Ich lebe mit Freiheit. Ich muss entscheiden. Gott gibt mir die Entscheidung, das Gute oder das Schlechte zu tun. Und er zeigt uns, was gut und was schlecht ist. Und das hat überhaupt nicht mit, ob der das vorausweist oder nicht, das geht uns überhaupt nicht an. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind Gottes Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Er bezieht sich auf ein total anderes Niveau, das uns nicht gehört. Wir sind nicht Gott runterzuholen nach menschlichen, theologischen Vorstellungen. Er weiß, er sieht. Und wir entscheiden. Warum lässt Gott den Satan im Garten, wenn er weiß, dass er stärker ist als wir? Wer die Bibel gut kennt, weiß, dass es gibt einen zentralen Satz in der Bibel. Es läuft durch das ganze Alte Testament. Und durch Mose, durch alle die Propheten, denn ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist der wichtigste Satz in der ganzen Bibel. Denn ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Paulus sagt uns, dass wir mehr als die Engel sind. Wie können wir mehr als die Engel? Uns verdreckte Menschen, besser als die Engel. Die Engel beten nicht den Gekreuzigten an, weil sie brauchen keinen Gekreuzigten. Sie sind nicht gefallen. Wir gehen viel tiefer, wir beten das Wesen Gottes, sein Kreuz, wir beten das an, weil wir gefallen sind. Deswegen lässt Gott das Böse im Garten und deswegen lässt er Geschichte. Er will nicht Engel, er will Menschen. Er will Menschen als Gegenüber von ihm. Menschen, die freie Wille haben und die lernen, dass sie ihn brauchen. Deswegen haben wir die faszinierende Tatsache, dass zentrale Gestalten in der Bibel und auch in der Geschichte sind öfters die tiefste Sündige. Fjodor Dostojewski, einer der allergrößten Dichter überhaupt, der ein sehr frommer Christ war, hat gesagt, alle die großen Heiligen waren tiefe Sündige. Und da hat er sicherlich recht. Schauen wir, das bedeutet nicht, da machen wir einen schönen Sünder, gehen wir, machen wir Hurerei, stehlen wir, tun wir was und dann sind wir tiefe Sünder und dann werden wir Christ sein. Luther sagte, wir brauchen nur die Bergpredigt lesen. Gott verlangt Vollkommenheit, wir merken alle, dass wir Sünder sind, wir brauchen keine große Sünde in der Tat. Aber Dostojewski hat recht, schauen wir ein paar von den großen Gestalten der Bibel, Mose, zum Beispiel die größte Gestalt im Alten Testament. Totschlag. Er hat Totschlag begangen. Oder schauen wir dem, für wen ich genannt bin, David, Ehebrecher und Mörder. Oder schauen wir für die Frauen Maria Magdalena, sie war Hure. Von 7 böse Geister geplagt. 7 böse bedeutet, 7 ist die Schöpfungszahl, sie benutzt die Schöpfungsgabe. Mehret euch, sie benutzt das für Geld, sie ist ein Hure. Das läuft durch die ganze Geschichte. Schauen wir Saulus an. Saulus war Mörder, aber nicht nur Mörder, Saulus war ein SS-Offizier Mörder. Er hat keinen Stein geworfen gegen Stephanos. Nein, er lässt die anderen Steine werfen und er unterschreibt, dass er tot. Das hat die SS-Offizier. Die haben nicht die Juden erschossen, sondern sie haben unterschrieben, dass sie gestorben sind. Und er war auf dem Weg, Massenmörder zu sein nach Damaskus, wo Jesus in sein Leben gebrochen ist. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Wisst ihr, Atheisten, Menschen, die Gott hassen, Die sind die Leute, die wir am leichtesten gewinnen können. Jawohl. Denn denken Sie, was für ein Widerspruch das ist. Ich sehe, ich war Werfer im Baseball, ich habe nicht mehr, kann ich das gut tun, aber ich konnte sehr genau zielen, Bruder, und sehr hart. Ein Atheist zielt auf die Fliege da an der Wand. Aber das ist kein Flieger, das ist Gott. Er tötet, was nicht da ist. Er sagt, es gibt keinen Gott und er sein Leben lang versucht zu zeigen, dass es keinen Gott gibt. Ist das sinnvoll, zu töten, was man glaubt, nicht da ist? Ist das sinnvoll für mich, was gegen die Wand zu schmeißen, gegen einen Flieger, der nicht da ist? Wer sein Leben lang, und so sind die Atheisten, so besessen zu zeigen, dass Gott tot ist, denn sie wissen tief im Herzen, dass er da ist und sie müssen ihn töten. Die größte Problem sind die Agnostiker, die sagen, das ist mir egal, ob Gott gibt oder nicht, ich lebe, wie ich will. Aber wegen Gott ist, der ist, den wir gewinnen können. Wie viel Horen und wie viel Mörder und so weiter sind zum Glauben gekommen, weil sie wissen, oder Heroinsüchtige. Am Ende ihres Lebens, dürfte es zu spät, erkennen sie, dass es muss Gott sein. Es gibt keine andere Antwort. Die ganze Entwicklung in der Philosophie, die Humanismus, die Humanisten glauben nicht mehr an den Mensch. Wie kann man ein Humanist sein und an den Mensch? Die glauben nicht, dass der Mensch gut kann oder gut ist. Und wenn sie an nichts mehr glauben, dann ist die Möglichkeit, den zum Glauben zu führen, seine große Möglichkeit heute. Und das sagen die großen Philosophen unserer Zeit, wir können nichts. Wir können keine zentralen Fragen mehr antworten. Leben, Tod, Liebe, alle die zentralen Fragen, man kann die nicht antworten. Gott erlaubt das Böse im Garten, dass wir erkennen können, dass er Gott ist. Und ohne das Böse werden wir nie gläubig sein. Ohne die Erkenntnis, dass das Böse tief in mir steckt und ich brauche eine Lösung. Warum soll ich an jemanden glauben, wenn ich glaube an mir selber? Mein bester Freund in Amerika, sein Vater, hat er sagt immer ein goldenes Herz. Er hat überhaupt keinen Glauben, er war ein nichtgläubiger Jude, hat sein Geschäft gemacht, er war ein guter Ehemann, alles war recht. Plötzlich ein Tag geht er auf die Börse, wo er tätig war, und stirbt in einer Sekunde und er ist tot. Er war total unvorbereitet auf die Zukunft, weil er keine hat. Es sind nur die Menschen, die tief in Frage gestellt, die tief in Not sind, die tief in Schuld sind, die es nagt an denen. Und sie soll erkennen, dass ich der Herr bin. Drittens, persönliche Leiden, und die hängt damit zusammen, ist ein Angebot des Glaubens. Ich werde morgen, vielleicht soll ich das nicht sagen, predigen Sie hier, darf ich, ich will nicht als Konkurrent auf, aber ich predige nach Falterbach über Hiob. Oh, das ist lieb. Ja. Aber Sie predigen aber hier. Oh no, das tue ich nicht. Gehen Sie zu Ihrem Vater. Aber Hiob, denk mal an Hiob. Er hat alles verloren. Alles, ich werde nicht das in Detail jetzt, weil morgen tut das in Detail. Er hat alles, er hat seine Reichtum, er hat seine Gesundheit, er hat alles verloren. Und was ist passiert? Er klagt Gott an, er verliert alles und dann am Schluss, Gott sagt Hiob, wenn du gerecht bist, dann schaff mir die Welt. Und Jesus kann uns fragen, wenn wir ihnen Frage stellen, dann tragt mir die Schuld der Welt. Und er schwieg. Und das ist die Geschichte mein Volk, unter anderem. So eine Leiden auf sich, teilweise auch Schuld, aber immer Gericht hat immer Gnade in sich. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo nur Gericht gibt. Und es gibt keine Stelle in der Bibel, wo nur Gnade gibt. Immer wo Gericht gibt, gibt die Angebot der Gnade. Und immer wo der Gnade da ist, ist die Möglichkeit des Gerichts. Die hängen eng miteinander zusammen. Denken Sie nach. Leiden. Und was sagt Jesus zu uns Christen? Hat er gesagt, Halleluja, Sie werden alles wunderbar erleben und Wunder und so weiter. Hat er das gesagt? Nein. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz und folge mir nach. Das ist keine schöne Sache für uns menschlich gesehen. Er ruft uns in eine Leidensnachfolge. Aber ich sage euch eines, ich bin ein Mensch, der alles hat. Ja, ich habe alles. Außer Jugend, das habe ich nicht mehr. Ja. Aber ich habe eine wunderbare Frau, die mich 49 Jahre ertragen hat. Ich habe wunderbare Berufung, ich predige Land auf und ab, ich bin an der Schwelle, ein sehr bekannter Lyriker zu sein. Ich kenne mich groß in die große Musik, in die große Literatur, in die große Malerei, das alles. Ich habe eine wunderbare Beziehung zu Tieren. Wenn ich in einen Tierpark gehe, dann komme ich zurück mit 10 neuen Gedichten über die Tiere. Ich liebe Kinder, ich kann Kinder immer in mein Band bringen. Ich liebe Kinder, einmal war ich auf dem Flugzeug. Und es war mir langweilig. Ich sah ein sehr nettes Mädchen, 3-4 Jahre alt. Ich mache so, sie macht so, dann mache ich so. Und in diesem Moment kommt die Stewardess. Aber sie sieht nicht das Kind, das Kind ist hinter ihr. Und sie sieht, dass ich so mache. Und sie kommt zu mir und sagt, vielleicht wollen Sie eine Tasse Kaffee haben. Sie hat geglaubt, ich habe nicht alle meine Tassen im Schrank, ja. Ich habe aber alles, was man überhaupt haben will. Aber ich weiß, dass ich sterben muss. Meine Mutter ist 102, ich kann vielleicht noch lang leben, ja. Ich weiß, dass alles von mir weggenommen wird. Wer von euch kennt Mr. Bean? Ich bin 4-mal für Mr. Bean gehalten. Und als wir Mr. Bean Film angeschaut haben, ich habe nicht gewusst, wer das war. Und meine Frau und ich, alle haben gelacht und ich habe geweint. Meine Frau sagte, David, ich muss dir die Wahrheit sagen. Du schaust nicht nur wie Mr. Bean aus, du benimmst dich wie Mr. Bean. Ja, das war das Schlimmste. Ja. Aber ich leide an mir selber. Ich bin der unpraktischste Mensch der Welt, wie Mr. Bean. Wenn ich gehe in die Küche, wer weiß was runterfallen wird. Wer weiß, was kaputt. Einmal habe ich in einen Drucktopf eine Kalbshaxe gemacht, aber ich habe kein Wasser drinnen gemacht. Und mein Freund hat die Kalbshaxe und mich gerettet. Ja, ist alles so. Ja. Ich leide aber nicht nur an meinen unpraktischen Sinn, sondern an mir selber. Ich habe viel böse Gedanken in mir. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich sage Dinge, die ich sofort annullieren wollte. Wenn ich nach einem Vortrag nach Hause komme, ich denke nicht an die Einsichten, die ich habe, aber wo ich leidenschaftlich zu viel gesagt habe. Ich leide sehr an mir selber. Ich glaube nicht an mir selber, ich glaube nur an Christus. Ich sage immer wieder, er ist mein bester Freund, ich bin es nicht. Ich habe kein Recht, in den Himmel zu kommen. Wenn er das macht, das ist sein Problem, das ist nicht meins. Ich glaube, die tiefste Leiden, die wir haben, ist weder Krankheit. Ich habe sehr schlimme Krankheiten. Ich habe solche Schmerzen bei einem Vorfall hier, dass ich nur schreien könnte. Das war fürchterlich. Ich weiß, was das ist, was Schmerzen ist. Schlimmer noch ist die Zweifel über das eigene Person. Und jeder Christ leidet. Warum leiden wir? Weil wir sehen, wie Jesus ist. Und wir sind nicht so, wie Jesus uns haben will, und wir sind nicht so. Wir leben aus Vergeben. Buße nennt man das unter dem Kreuz, aus Vergeben. Nicht von Werken, nicht wie weit wir gebracht, dass wir halb im Himmel sind, sondern Vergebung. Wir leiden an uns selbst. Viertens, durch die ganze Bibel gibt Gottes Sohn. Heute redet man nicht über Gottes Lieb, nicht wahr? Oh, der ist süß. Und wenn man geht dann in die Kirche zu Christvesper, man hat die kleine Jesulein da und man denkt, und der Mutter sagt, meine Tochter war auch so süß als die Jungen, jetzt ist sie 16 und der Teufel ist los, aber der süß war sie wie Jesus damit. Und wir gucken das alles und alles ist friedenvoll und so weiter. Aber der richtende Gott, wann denken wir an das? Das läuft doch die ganze Bibel. Von Anfang zu Ende, Gott richtet. Er richtet, um zu retten. zu uns von uns selbst zu retten. Sehr interessant ist der Turmbau zu Siloa. Ein Turm fällt um. Ah, ich glaube, 18 Leute, 20 Leute sterben und sie gehen zu Jesus und sagen, wer ist schuldig? Und Jesus sagt nicht, die Eltern sind schuldig, das ist mit Ezekiel 18 zu Ende, wir haben unsere eigene Verantwortung. Er sagte, jede ist schuldig, tut Buße. Alle von uns. Jede von uns ist schuldig, tue Buße. Das ist die Ruf Gottes. Die Thesenlute fängt an mit Buße. Zurück zum Offenbarung, die große Werk der großen Gemeinde ist, Buße zu tun. Buße läuft durch unser ganzer Glaube, weil Gott ist ein richtender Gott. Er richtet uns selber. Er zeigt uns, wie wir sind. Und wer nicht bereit ist, der Balkon aus die eigenen Augen, steht das nicht in der Bibel? Wir müssen den Balkon aus die eigenen Augen entfernen. Ja, der ist so dick, dieser Balkon. Wir müssen den Balkon aus die eigenen Augen entfernen. Und dann können wir die Splitter bei den Nächsten. Gott richtet uns, er rückt zurecht, wie wir wirklich sind. Und das ist schmerzhaft. Die Frauen, wie sie gehen in den Spiegel und sie machen sich so schön. Aber Jesus sieht uns ganz anders. Und die Männer, so wie das, nein, Gott sieht uns ganz anders. Er liebt uns, aber er sieht uns, wie wir wirklich sind. Und das wird sehr traurig sein, wenn wir das ins Gericht sehen müssen. Ohne das gebußt zu haben. Wir leben aus täglicher Vergebung. Luther hat gesagt, er könnte Abendmahl jeden Tag feiern. Wir leben aus Vergebung. Nicht aus Leistung, nicht aus guten Werken, sondern aus Vergebung unter dem Kreuz. Wir leben von Kreuz. Gottes Sohn dürfen wir niemals verharmlosen. Gott ist nicht nur Liebe, er ist Liebe, aber auch Gott ist gerecht. Gerecht bedeutet der Richter. Fünftens, wir müssen lernen, und das zu jungen Leuten zu sagen, ist sehr schwierig, nicht zu sehr an diese Welt zu hängen. Gott warnte Lot, seine Frau, nicht zurückzuschauen. Was haben sie? Lot und seine Frau haben Sodom und Gomorra gewählt. Die haben eine Wahl gekriegt, wo sie hingehen. Sie haben Reichtum gewählt und nicht das Gute. Und Sodom und Gomorra ist ein Spruchwort für was böse ist. Schau nicht zurück. Ich habe in Israel getroffen eine Frau, die kommt aus der reichsten jüdischen Familie in Prag. Und das ist viel gesagt. Und die Eltern hingen an ihr Reichtum, aber sie haben Angst, was passiert mit Hitler. Und sie haben die Kinder weg. Und dieses Kind ist dann katholisch, antisemitisch erzogen, ohne zu wissen, dass sie Jüdin war. Und die Eltern hingen an ihr Reichtum und sie sind vergast. Sie könnte es nicht aufgeben sein. Und ich habe in meiner Gemeinde eine Frau, die anscheinend sehr fromm war. Und ihr Mann auch. Und sie hat in die Familie Brustkrebs und die ganze Linie gestorben. Man muss das nicht kriegen, aber man hat viel mehr Chancen, dass man das kriegt. Und sie kriegt trotz ständiger Untersuchung, sie kriegt Brustkrebs und es ging sehr schnell in Metastase. Und ich habe gewusst, dass sie sterben würde. Und ich ging zu ihr hin und ich habe über Lots Frau, die schaut zurück. Sie sagt, Herr Pfarrer, der Herr wird mich heilen. In meiner Gemeinde war ein reicher Geschäftsmann, der war nicht gläubig und er hat ein offenes Herz. Und die Chancen war, dass er sterben würde. Und viel haben für ihn gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und er ist gerettet, fleischlich und geistlich. Und sie sagte, wenn dieser Mann, der ein Heide war, zu Glauben kommt und Jesus ihn heilt, er wird mich auch heilen, weil ich bin gläubig. Das ist eine schöne Art zu denken. Wir entscheiden für Gott, nicht wahr? Und ich war verzweifelt bei ihr. Und sie hat ja mich angeklagt bei ihrem Mann. Warum sagt der Pfarrer immer über Kreuzesnachfolge? Ich werde geheilt sein. Und dann eines Tages habe ich genug. Und ich ging zu ihr und ich habe gesagt, ich sage sie, sie sterben. Und ich weiß, dass sie sterben. Wollen sie mit Lots Frau so ein Todessäule gebracht werden, ohne Zukunft, oder wollen sie vorwärts zu Jesus? Entweder oder. Und sie ging vorwärts mit Jesus. Und ohne diese Worte werden sie das nicht getan haben. Wir müssen lernen, wie gesagt, für mich ist das ungeheuer schwer, weil ich habe alles. Ich habe alles, das ein Mensch haben kann, wirklich alles. Nur, dass ich Mr. Bean bin, das ist ein Problem, aber sonst habe ich wirklich alles. Aber ich muss diesen Weg gehen, dass ich auch alles aufgebe. Es ist gut, wenn man als Teenager, denn wisst ihr, den Moment, wenn man Geschlechtsreife erreicht, erreicht man einen Sinn der Tod. Kinder haben keinen Sinn der Tod. Es ist ein faszinierendes Thema, über wen ich in meiner Lyrik geschrieben, die Beziehung zwischen Liebe und Tod. Es ist eine schreckliche Tatsache, dass Romeo und Julio geht durch die ganze Literatur. Lesen Sie Kleist, der Deutschlands größte Dramatiker. Die Beziehung zwischen Liebe und Tod. Es läuft doch, der ist ein Schreck. Aber das bedeutet nicht, Gott sei Dank, ich liebe meine Frau und sie hat die fatale Fehler gemacht, mich zu lieben. Ja, und wir leben, ja. Aber genau in die Zeit der Pubertät war der Thema Tod mir sehr zentral. Und das hängt mit Geschlechtsreife. Weil wer Leben schaffen kann, lernt, was Tod ist. Weil Leben und Tod hängen miteinander zusammen. Zu sehr an diese Welt zu hängen. Jesus weiß das so gut. Dreimal sagt er, lass diese Kelche an mir vorübergehen. Er erlebte Todesangst für uns. Er weiß, was Todesangst ist. Er ist auch Mensch. Und dreimal muss er sagen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet, die großen Christen, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Glaube. Reiner Unsinn. Ich habe große Christen, Tiefgläubige, habe ich gemeint, die Jesus verneint im Sterben. Einer, der sagte mir, ein Gemeinschaftsmann, er sagte mir, ich habe so viel für Jesus getan, warum lässt er mich Krebs leiden? Ich habe gesagt, wer hat für wen getan? Sie für Jesus oder Jesus für sie? Und er starb abseits. Und ich habe einen erlebt, ein waschechter Heide, der bekehrte am Ende seines Lebens. Niemand weiß, wenn er mit tiefer Leiden, und Jaffin weiß auch nicht, ich kann nur beten, hilf mir, Herr, hilf mir, dass du wichtiger für mich und dein Weg als ich für mich selber. Der schlimmste Feind bin ich mir selber. Und das muss man jetzt lernen. Glaube bedeutet einen grundsätzlichen Wandel, entweder ich oder Christus, entweder sein Wille geschehe oder mein Wille. Deswegen dieses Gebet, dein Wille geschehe. Und wer glaubt an sein Wille, sein Lust, sein Weg, er wird abseits sterben. Dieser Wechsel muss stattfinden. Wir müssen sterben, um mit Christus zu leben. So ist das. Und das ist ein immer wiederkehrender Prozess, nicht eins für allemal. Ein immer wiederkehrender bei mir auch. Wir leben mit Lust und Freude in dieser Welt. Ich auch. Ich habe heute, war ich eingeladen dazu, die schönste Gaststätte in die ganze Gegend hier, mit der schönen Blick. Ja, und da habe ich einen wunderschönen Blick und ich habe so ein gutes, und ich brauchte nicht bezahlen, ich war eingeladen, jawohl. Es war sehr schön, ja, und ich lebte mit der Welt in Lust und Freude. Aber das geht immer wieder. Das bedeutet nicht, dass wir nicht freudevoll sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht genießen. Es bedeutet aber, dass wir das alles von dem Herrn empfangen. Gottes Heilsgeschichte ist eine merkwürdige Sache. Diese Dinge gehen alle ineinander. Schauen wir die Josef-Geschehen. Die ist eine der interessantesten in der ganzen Bibel. Josef erlebte absolut Unrecht. Er wollte, sein Bruder wollten ihn umbringen, sie verkaufen ihn. Potiphars Frau wollte ihn verführen und er weigert sich und wird im Gefängnis. Er erlebte ständig Unrecht. Und dann, am Ende, ist er sehr wichtig und sein Bruder kommt zu ihm. Und die natürliche Reaktion ist, jetzt habe ich sie. Die haben mich so behandelt, ich behandle sie so. Aber dann sieht er und lernt er, dass es geht über die Überlebung sein Volk und über das Heil. Durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erde, Abraham. Und dass dieses Volk kann nur durch ihn und seine Güte gerettet sein. und er plötzlich sieht der ganze Sinn seiner Geschichte. Wisst ihr, als ich bin ein Sohn von einer bekannten Juristin. Mein Vater erwartet, dass ich diese Firma übernehme. Ich habe für Juristerei nicht die geringste Interesse. Und ich machte eine Reise, ich bin in Geschichte promoviert, ein ganz anderer Weg, und ich mache eine Reise nach Deutschland, 16 Jahre nach Auschwitz. Und ich verliebe mich in eine deutsche Frau, nach meiner Mutter hat gesagt, geh nicht nach Deutschland und bring mir keine deutsche Frau zurück. Und das war ungeheuer schwierig. Ich könnte meinen Eltern sagen, sie ist kein Deutsche, sie ist Bayerin, aber das würde sie nicht sehr eingeleuchtet, ja. Und es war unmöglich für meine Eltern und sie wollten mich loshaben, aber sie konnten mich nicht loskriegen, weil ich war der einzige Sohn, ich war der Jüngste und ich war lieb, sagt meine Mutter, bis ich 13 war. Sie hat nicht gesagt, wie das später war. Ja, und meine Eltern haben das nicht verstanden, ich habe es auch nicht verstanden, bis ich zu Glaube an Jesus kam und ich studierte Theologie und plötzlich habe ich verstanden. Gott hat mir hier Geschichte. Er hat mir hier Geschichte, 16 Jahre nach Auschwitz, um Jesus, der Jude, zu predigen, nach alles zu uns passiert ist, dass das niemals mehr passieren. Und da ging ich Land auf und ab und habe fast nur aus dem Alten Testament Jesus gepredigt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, als ich in meine Frau verliebt war, dass sie die Kürde war für Gottes Heilsplan mit ihr. Habe ich das nicht, und es ist nur später, dass ich das wüsste, genau wie bei Josef. Ihr wisst nicht Wege, die Gott bestimmt hat. Ihr geht eure Wege auf diese Ebene, und Gott hat seinen Plan auf seine Ebene. Und es könnte sein, ganz viel später merkt ihr, warum bestimmte Dinge passiert, gute und schlechte Dinge passiert sind. Und das ist sehr zentral bei Gottes Heilsplan. Ich will am Schluss zeigen, dass Gott, der richtende Gott, überbietet alles, was mit Gericht zu tun, mit Gnade. Es gibt drei Aussagen in der Bibel, die nicht zu übertreffen sind in Bezug zu Gottes Gnade und Liebe zu uns. Zum Beispiel, ich rede jetzt nicht hier über die Angebot von Paradies und Gesetz und Kreuz, sondern ich rede über Aussage. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt nicht, dass wir bei ihnen alle Tage. Und jeden Moment, wenn wir bei ihnen jeden Moment, dann sind wir Engel. Sondern ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Denk mal, was das bedeutet. Mit jemand wie ich, so eine Genießer. Martin Kunzi, mein Freund, sagt, es gibt die Theologen in zwei Gruppen, die Genießer und der Streber. Er weiß nicht, ich bin beides im höchsten Grad. Ja? Bei mir alle Tage bis an der Weltende. Ja, bei jeder von uns. Das ist unbegreiflich. Aber der überbietet er mit meine Schafe, ich kenne gar nichts auswendig. Meine eigene Lyrik kenne ich nicht auswendig, deswegen muss ich das ablesen. Meine Schafe kennen mich. Und sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das bedeutet, wenn wir seine Stimme hören und ihn befolgen und leben aus Vergebung, wir bekommen das ewige Leben. Wir waren bei einem Pfarrertreffen, der Pfarrer Kunzi und ich, über die Ich-Bin-Worte. Und einer kommt, der gestorben ist, Robert Seaman, und er hat eine Schaf. Und er hat Ich bin Wort in Bezug zu der Schaf und der hört meine Stimme, was ich jetzt gesagt. Und er sagte, mein Schaf hieß Sushi. Und Sushi, ich könnte Sushi nicht behalten, als Fahrer kann man nicht mit dem Schaf. Oder haben Sie ein Schaf oder Esel oder was, ja, biblische Tiere, ein Esel zu haben, ja, in die Kirche reiten zu kommen auf einen Esel, das ist beeindruckend, ja. Und er hat einen Mann gehabt, der sehr viel Schafe gehabt hat. Und der hat gesagt, ich gebe sie mein Schaf, ich verlange kein Geld, aber er muss gut behandeln. Und ein Jahr oder zwei später sah er diesen Mann mit all den Schafen. Und er hat versucht, und er suche, suche. Und ganz hinter, ein Schaf rührt sich, ging durch alle die Schafe und ging zu seinen Füßen. Eine Schafe vergisst nie die Stimme sein Herr. Und das hier, deswegen hat Jesus das natürlich gewusst. Und wenn wir ihm folgen und er ruft uns und wir leben mit ihm, er gibt uns das ewige Leben, total unverdient. Und dann, ich war eingeladen bei einer hannischen Gemeinschaft, die sind etwas gesetzlich, die treffen sich in meiner Gemeinde, und da war ein Mann, der wollte mich reinlegen. Er wollte, es gibt solche, er wollte Jaffin reinlegen. Und da sind Leute berufen. Und ich habe gesagt, ich kann unvorbereitete Texte auslegen. Das war nicht gut. Und er rief mich vor und er sagt, Herr Pfarrer, kommen Sie vor, wir haben einen Text für Sie. Und ich ungeahnt habe nicht gewusst, was für ein Text. Jaffin, der Buße predigt, der Text stand, und ihr werdet gleich wie Gott sein. Ihr werdet gleich wie Gott sein. Ich bin sprachlos. Es ist bekannterweise, Jaffin hält nie seinen Mund, aber ich habe meinen Mund gehalten. Ich habe keine Antwort. Wir werden gleich wie Gott sein. Und er hat mir dann, nachdem er mich reingelegt hat, hat mir eine Erklärung von irgendeinem Theolog, wo ich nicht zufrieden war. Und ich ging nach unwürdige, ungerechte, selbstsüchtige Menschen werden vollkommen wie Gott sei. Ja, ich verstehe nicht diese unverdiente Gnade, die zentral ist in der Reformation. Wir haben nur Gottes Sohn verdient, und er antwortet, dass er immer bei uns wird, dass wir sein Reich gehören, und wir werden sogar ihm gleich werden. Ich hoffe und bete, dass ihr diesen Weg in der Nachfolgen gehen. Und wer mir nachfolgen ist, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Amen. Wir singen was? Ihr merkt es, schau, wie schwäbisch. Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, oder? Ja, außer dass ich keine, das war schlimm heute beim Essen, habe ich gesagt, ich will das haben ohne Spätzle, ich bin kein Schwabe. Und der Frau war ziemlich entsetzt, dass ich kein Spätzle bin. Ich fahre hier so lange im Schwabenland, ja. Aber ich habe kein Spätzle gegessen, kann ich ja, ich esse die nicht. Auf jeden Fall, sonst fühle ich mich sehr als Schwabe, vor allem nach einer Stunde ist die Jaffin-Vortrag zu Ende. Das nennt man die Stunde, ja. Ich bin ein Prediger der Stunde. Amen. Was sollen wir singen?
608.
Okay, gut. Sehr schön. Okay. 608.